Ich habe mich gefragt, was macht denn eigentlich eine edle Rebsorte aus? Und ich habe mich auch geärgert, dass ich selber was nachgeplappert habe. Und dann habe ich das jetzt gegoogelt und habe festgestellt, wow, das ist ja alles noch viel schlimmer, als ich dachte.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Alles gut bei dir?
Ja, ich habe ja keinen Rücken.
Ja, ganz entspannt heute hier zu einer christlichen Uhrzeit. Ohne Vorbelastung können wir in aller Ruhe loslegen. Müssen wir irgendwas nachbesprechen zur letzten Folge?
Nicht, dass ich wüsste. Glaube nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich mache mir Sorgen um den gesundheitlichen Zustand der älteren Kollegen hier beim Podcast.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich werde 41 dieses Jahr.
Sie sind doch nicht mehr 30, habe ich doch gedacht irgendwie. Haben wir beim letzten Mal ja noch drüber spekuliert.
Ich sehe nur noch wie 30 aus.
Ah, alles klar, okay, zeitlos. Ich würde sagen, wir würfeln einfach mal los hier. Also for the record hier für die Hörer, er hat sein Geschenk entgegengenommen,
ja.
Die Pulle, und er hat die Schokolade probiert. Und jetzt können sie endlich aufessen. So, und jetzt würfel ich los. Eine 5.
Oh, das sieht nach einem Durchmarsch aus für einen Bootmann. Eine 3.
Jawohl.
Das war sehr gute Schokolade.
Man könnte meinen, ich bin der Generalsekretär der RAF, denn wir trinken schon wieder Riesling. 2019 Winninger Ortsriesling. Von Materne und Schmidt.
Cheers. Cheers. Das ist ja mal eine Nase.
Wieso?
Das irritiert mich. So brausig.
Blumenkohl ist ein ordinärer Stinker.
Hundertprozentig.
Ja, sind wir uns einig.
Es gibt bei uns in der Familie einen Blumenkohlkram zwischen meiner Frau und mir. Mhm. Meine Frau mag Blumenkohl sehr, sehr gerne. Und ich nicht so. Es gibt nicht so viele Gemüse, die ich nicht so gerne mag. Ich kann auch schon mal Blumenkohl essen, so geröstet aus dem Ofen. Ja. Am liebsten mit so ein bisschen Curry, aber nicht so oft, weil das ist schon ein intensiver Geschmack und Geruch. So.
Ich mag Blumenkohl sehr. Aber wir müssen mal ausführlich darüber reden, über die Tatsache, dass Blumenkohl ein ordinärer Stinker ist. Aber vorher musst du mir bitte 3 Rebsorten nennen, die du nicht magst.
Nicht den Stift wieder hin. Ich wollte jetzt hier schon Sachen zu meinen aufschreiben, muss mich überlegen. 3 Rebsorten, die ich gar nicht mag. Mhm. Dornfelder. Gamay. Moriumskart.
Gut. Dankeschön. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Jetzt müssen wir nochmal kurz über Blumenkohl reden und warum es ein ordinärer Stinker ist und was das mit uns zu tun hat. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, da fing die Reklameindustrie an, also kleiner Exkurs für die, die jetzt nicht so alt sind wie ich, fing die Reklameindustrie an, sehr anspruchsvoll zu werden im Anzeigenbereich und wollte immer ihre Anzeigen in Farbe drucken. Und deswegen haben die großen Tageszeitungen alle sich Supplements gegeben und auch die Wochenzeitung, so kleine Beileger. Jetzt hieß das, glaube ich, bei der Süddeutschen. Und dann gab es bei der Zeit, bei der Wochenzeitung Die Zeit, gab es das Zeitmagazin. Eigentlich war das nur dazu da, dass man farbig gedruckt auch Anzeigen drucken konnte. Und dann hat man direkt Lifestyle-Themen da reingepackt, damit man dann auch das richtige Umfeld schafft. Und in den 80er Jahren waren das Rekordauflagen. Und dieses Zeitmagazin hatte einen Gastro- und Kochkritiker, Wolfram Siebeck. Der war absolut der Papst. Ja? Der Vorkoster der Nation wurde er gerne oft genannt. Also, aber in diesem Fall wirklich unumstritten. Nicht selbst ernannt, sondern vollkommen unumstritten, war völlig klar.
Ja.
Schwebte über allem anderen, die sich so gastronomisch äußert. Konnte auch noch witzig schreiben und hatte auch immer tolle Rezepte parat, die man einfach nachkochen konnte. Ich habe heute spaßeshalber mal geguckt bei Medimops. Die wichtigsten Kochbücher von Siebeck kosten antiquarisch 80 Euro. Und die sind damals in echt großer Auflage verkauft worden, aber die gibt keiner raus. Ich habe auch noch welche. Und deswegen kommen wir mal zu Blumenkohl ist ein ordinärer Stinker. Denn irgendwann schrieb er in seiner Kolumne, in einem Zeitmagazin, Blumenkohl ist ein ordinärer Stinker, und es gab wohl waschkörbeweise Post von empörten Lesern.
Er hat unseren Blumenkohl beleidigt.
Geschimpft und so weiter und so weiter. Ich weiß das natürlich nicht, weil ich in den 80er Jahren mich für Blumenkohl interessiert habe. Leute, so alt bin ich dann doch noch nicht. Ich habe auch nicht die Siebeck'schen Kolumne gelesen. Aber er hat seine Festmenüs, die er immer im Dezember veröffentlicht hat, mal in einem Buch zusammengefasst, meine Festmenüs, die Weihnachtsmenüs, die ich immer hatte. Und das habe ich irgendwann gekauft und das ist ein fantastisches Kochbuch, mein Lieblingskochbuch. Und da ist ein Blumenkohlrezept drin. Und in dieser Geschichte leistet er dann so ein bisschen Abbitte dafür. Oder er sagt, er leistet nicht Abbitte, ganz im Gegenteil, er besteht weiterhin darauf, dass man, wenn man ihn nicht so kocht, wie er das da macht, dass es dann ein ordinärer Stinker ist. Das Rezept ist auch tatsächlich so, dass du die Röschen alle ganz, ganz fein abschneidest und jede Form von Strunk entfernst, alles. Und dann musst du das kochen und dann musst du das sofort ganz kalt abbrausen, damit dieser Kohlgeruch da rausgeht und so weiter. Also ich glaube, wenn man einen Schritt zurücktritt, auch ich als jemand, der gerne Blumenkohl isst, meine Mutter hat den geliebt, deswegen hat sie sich so ein Rezept ausgedacht für uns Kinder, war er dann überbacken mit einer dicken Käseschicht und damit hat sie uns dann gekriegt. Auf die Art und Weise konnte sie mich dann dazu konditionieren, dass ich Blumenkohl mochte. Meine Frau mag ihn, deswegen gibt es bei uns tatsächlich regelmäßig Blumenkohl. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, dann kann man nicht umhin zu sagen, natürlich müffelt das extrem nach Kohl. Es ist von den Kohlarten eine der, die am meisten nach Kohl riecht. Und dieses leicht Muffige und die Assoziation mit ordinär, die ist sowohl in der professionellen Gastrokritik als auch in der Weinkritik, ja gerade in der Weinkritik, ist ja muffig und ordinär total eng auch miteinander verknüpft. Also, dass man einen Wein als ordinär bezeichnet, der mufft, ist ganz normal. Insofern auch bei aller Liebe, Blumenkohl ist wirklich ein ordinärer Stinker. Und was ich listig finde, ist, dass dieser so gelittene, also wohlgelittene Mann so viel Antipathie bekommen hat, weil die Leute das nicht mochten. Sie wollten nicht, dass der Typ, den sie mögen, dieses Gemüse, das sie mögen, jetzt irgendwie basht. Und anstatt, dass man sich mal zurücksetzt und sagt, ja, stinkt, hat ja recht, stinkt halt, ich mag es halt trotzdem, gab es dann irgendwie wütenden Protest. Das hat natürlich damit zu tun, dass Wolfram Siebeck sehr wirkmächtig war. Ich bin bei weitem nicht Siebeck, aber ich erlebe das manchmal ähnlich. Und dann muss ich immer an diese Geschichte denken. Und dann bin ich gar nicht abgeturnt, sondern bin ich so ein bisschen erfreut. Ja, wenn ich mich negativ über eine Rebsorte äußere, und das ist deswegen, fragte ich dich, was du nicht magst, dann gibt das immer richtig Gegenstoff. Wenn ich mich negativ über eine Rebsorte äußere und das verbinde mit der Äußerung, ich mag die Rebsorte sehr, dann passiert gar nichts. Also ich mag Müller-Thurgau. Müller-Thurgau ist eine einfache Rebsorte, die keine großen Weine hervorzubringen vermag. Sie ist ein bisschen, wie soll man das sagen, eindimensional. Hätte sie nicht diesen kleinen Muskat-Touch, wäre sie stinkelangweilig. Ja. Mit diesem kleinen Muskat-Touch und der Leichtigkeit kriegt sie mich immer wieder. Außerdem gab es eine Menge guter Müller-Thurgau. Interessanterweise alle guten Müller-Thurgau, die ich so mochte in den vergangenen Jahren, gibt es nicht mehr. Also Uli Luckert, Zehnthof Luckert, fantastisch, gab es bei Anja im Sortiment. Haben die rausgeschmissen, toll, weil kauft keiner. Ja. Als ich das erste Mal mit Clemens Busch in Berührung kam, hatte er noch 4 Hektar Müller-Thurgau, hat er alles eingetauscht gegen Steillage Riesling. Ja. Huber hatte diese sehr, sehr alte Anlage, 60
Jahre
alt.
Toller Müller-Thurgau, Huber.
Ist, glaube ich, jetzt auch weg. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass Sebastian Fürst erzählte, sie warten noch darauf, dass... Na, so hat er es nicht. Doch, ich glaube, er hat eigentlich gesagt, wir warten noch, dass 3 Kunden sterben, die es uns nie verzeihen würden, wenn wir den Müller nicht mehr machen. Und dann machen wir den auch nicht mehr.
Da gibt es auch keinen Müller mehr. Der Ö macht noch einen guten Müller. Den macht er immer noch, oder?
Der macht den immer noch und den hatten wir ja sogar mal hier. Ja. Den J. Mein J ist das Ju. Das war, oh boah, mein Gott, machen wir dieses Podcast schon lange. Das ist bestimmt 5 Jahre her.
Seid ihr noch älter geworden? Ich ja nicht, aber ihr schon.
Wenn ich sowas also miteinander kombiniere, dass ich sage, das ist eine nicht so gute Rebsorte, ein ordinärer Stinker in einer Abführung, aber ich liebe ihn ja sehr, dann passiert gar nichts. Beim Grauburgunder war das anders. Da habe ich einen richtig schönen Shitstorm auf YouTube auch geerntet, weil ich gesagt habe, piep, Grauburgunder kann fürchterlich ordinär sein. Meine Güte, kann das ein speckiger, ordinärer Wein sein, der auch richtig mufft und wie kurz etwas zu lang getragene Socken. Nicht super zu lang getragen. Also wir sind hier nicht im Plakativen, wir sind hier nicht im Kinderzimmer, sondern ich meine wirklich so dieses leicht Unangenehme. So wie wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass dieses Zwiebelschalen bei Sauvignon Blanc und so eigentlich am Menschenschweiß meint, so ist auch diese muffige Art von... Aber als ich das so gesagt habe, boah, da gab es aber richtig, richtig Lack.
richtig Zinnober. Er hat unseren Grauburgunder beleidigt.
Und wenn ich so sage, es ist keine besonders edle Rebsorte oder wenn ich sage, es ist eine minderwertige Rebsorte, dann gibt das da so richtig Rambazamba und das ist eigentlich völlig ungerechtfertigt. Aber wie gesagt, ich bin nicht beleidigt, weil ich dann immer an Siebecks waschkörbeweise Post denken muss. Denn die Frage ist ja, was macht eine edle Rebsorte aus? Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es unterschiedlich edle Rebsorten gibt. Es gibt sehr edle Rebsorten und es gibt weniger edle Rebsorten. Es gibt lokale Spezialitäten. Das ist übrigens immer ein sehr, sehr guter Indikator, ob diese lokalen Spezialitäten irgendwo anders auf einmal noch angebaut werden, weil die Leute sich dafür interessieren.
Ja.
Oder ob dieses Interesse nie stattgefunden hat. Und wenn es nie stattgefunden hat, gibt es so, sag mal, Rebsorten, die sind so ein bisschen schwierig zu verpflanzen. Ich würde mal sagen, Sangiovese ist extrem schwierig zu verpflanzen. Ja.
Es gibt Experimente in der Pfalz, aber auch
Rheinhessen und so, aber das wird immer alles nicht so gut. Und auch in anderen Ecken wird das nicht so gut. Das ist so ein sehr in dieses Klima eingepasst. Aber andere Rebsorten kann man immer ganz gut erkennen, werden die noch woanders angebaut oder nicht. Und wenn es wirklich nur eine lokale Spezialität bleibt, dann ist es meistens, weil es eben doch nicht so wahnsinnig gut ist. Ich habe mich gefragt, was macht denn eigentlich eine edle Rebsorte aus? Und ich habe mich auch geärgert, dass ich selber was nachgeplappert habe. Und dann habe ich das jetzt gegoogelt und habe festgestellt, wow, das ist ja alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Es gibt ja diese sogenannten Cépage Noble, die edlen Rebsorten. Und ich habe immer abgespeichert, das sind 7. Das steht auch so in meinem Buch. Und dann habe ich festgestellt, steht auch auf einem Artikel auf der Webweinschule-Webseite. Ich bin da mittlerweile der Einzige, der von 7 redet. Die meisten reden mittlerweile von 8. Einige reden noch von 6. Und dann habe ich geguckt, ob es online irgendwelche Quellen gibt. Es sind wirklich nur die Bücher, die bei mir im Schrank stehen, die noch von den 7 noblen Rebsorten reden. Mhm. Die 7 noblen Rebsorten sind, kriegst du sie zusammen oder kannst du sie überlegen?
Spätburgunder.
Ja.
Riesling.
Ja.
Chardonnay.
Ja.
Cabernet Sauvignon.
Ja.
Merlot.
Mhm.
Fehlen noch 2, ne? Merlot, Cabernet Sauvignon. Oh, dann ist schon Sangiovese.
Nee, Syrah und Sauvignon Blanc.
Syrah und Sauvignon Blanc, alles klar. Ja.
Und
Sauvignon Blanc wäre ja auch noch.
Aber ja. Ich habe da mal geguckt, ob es online irgendeine Quelle gibt. Deswegen ist mir das ein bisschen unangenehm, Leute. Ich kann das jetzt leider nicht belegen. Also ich kann jetzt keinen Link hinterlegen. Ich habe nur irgendwelche alten Bücher hier im Regal stehen. Es war tatsächlich die französische Sommelier-Vereinigung, die irgendwann in den 60ern oder 50er Jahren des letzten Jahrhunderts das so festgelegt hat.
Kein Wunder, dass da kein Sangiovese dabei ist.
Genau. Vor allem fehlt Nebbiolo eigentlich.
Ja, ja.
Und der Syrah hat da eigentlich nichts zu suchen. Und es waren dann, das habe ich jetzt aber gelesen, witzigerweise, ursprünglich sogar nur 6, es war das Syrah nämlich nicht dabei. Aber es ist eine total primitive Geschichte, denn damals, in den 60er Jahren, wurdest du Sommelier, indem du erst Kellner gelernt hast. Kellner waren meistens so die Drittgeborenen aus der Landwirtschaft, die hatten keine Chance, den Hof zu übernehmen. Der Zweitgeborene wurde noch für den Notfall irgendwie ein bisschen groß gehalten, der Dritte wurde schnell vom Hof gejagt. Du bist aus der Volksschule raus und dann wurde der bei dem Restaurant irgendwie 3 Dörfer weiter, bei dem Guten wurde gefragt, ob der Maitre ihn mal vielleicht unter seine Fittichen nimmt. Berufsschule gab es auch keine. Also da hast du noch ein bisschen Schönschrift gelernt, das war es aber auch. Und dann, wenn du Glück hattest, konntest du nach 15 Jahren irgendwo vielleicht noch mal den Sommelier assistieren und so weiter. Auf gut Deutsch, das waren Leute, die hatten Frankreich nie verlassen, die waren nicht besonders gebildet, die hatten null theoretisches Wissen, weil es gab überhaupt keine Sommelier-Ausbildung. Aber die haben mal der Welt erklärt, was die Cépage Noble sind. Die waren unglaublich selbstbewusst. Deswegen sind die auch immer mit Uniform rumgerannt und mit dem Tasse Vin um den Hals und so weiter. Sei ihnen gegönnt, ist jetzt 90 Jahre her oder nicht ganz, aber sei ihnen gegönnt. Aber schon abgefahren, der Welt das mal zu erklären. Nur tatsächlich war es so, die haben das ganz simpel anhand ihrer Menükarte gemacht. Vorneweg, Champagner, wunderbar, da ist ja Chardonnay und Pinot sowieso drin. Dann brauchte man irgendwas Weißes ohne Holz. Das Weiße mit Holz war klar, es war gesetzt, das war der Chardonnay. Man brauchte noch irgendwas Weißes ohne Holz. Deswegen hat man den Sauvignon Blanc genommen und nicht den Chenin Blanc. Denn der hätte ja häufiger mal Holz. Und diese ganzen südfranzösischen Sachen, Viognier und so, auch nicht, weil es ging ja in der Menü... Folge, wer sich leisten konnte, hat das nicht getrunken. Der hat den Chardonnay getrunken. Der hat nur dann auf den Chardonnay verzichtet, wenn er sozusagen kein Holz wollte. Dann kam vielleicht was Schickeres von der Loire. Und der Riesling hat es nur drauf geschafft, weil man eben die edelsüßen Rieslinge aus dem Elsass hinten dran hatte. Und dann gab es die roten, die man serviert hat. Das war entweder Burgund oder Bordeaux.
Ja.
Punkt. Und als dann so ein bisschen Protest sich regte und als man vielleicht auch mal was Alkoholstärkeres für die Menübegleitung wurde, hat man halt noch Syrah drauf genommen. Die haben sich ein bisschen um irgendwelche anderen Rebsorten geschert. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das dann am Anfang noch so ein bisschen nachgeplappert habe, so die Cépage Noble sind, weil das kannst du in der Pfeife rauchen. Natürlich hätte der Nebbiolo drauf gehört, schon vor dem Syrah. Auch wenn ich ein großer Syrah-Fan bin, nicht falsch verstehen, aber auch von der Weltbedeutung, Barolo, Wein der Könige, bla bla bla. Selbstverständlich. Vor allem, weil als sie das gemacht haben, Parker noch nicht aktiv war und dieser Superboom der Côte Rôtie, das ist ja wirklich ein Parker-Phänomen.
Ja, 100 Pro.
Also dieser Erklärungsversuch war doof. Und die Frage ist also, okay, was ist denn, was ist die nächste Möglichkeit? Ganz, ganz viele Menschen, und da schließe ich mich wieder mit ein, haben ganz lange so gesagt, ja, das hat auch viel mit der Langlebigkeit zu tun.
Ja, hundertprozentig. Also so edle Rebsorte ist, was reifen kann.
Ja. Genau, und je länger es reifen kann, desto besser. Ich habe mal mit dem Kaduko-Gründer darüber gesprochen, weil ich was lernen wollte von ihm, weil der hat ein paar mehr Prephyloxera Bordeaux getrunken als ich. Also ich habe mich noch nie eingetrunken und die trinken das so regelmäßig. Und ich habe mit einem Winzer aus der Region gesprochen und noch mit jemand anders, der sich damit auskennt, gesagt, wie ist das denn jetzt? Was macht denn diese uralten Bordeaux so langlebig? Und Tatsache ist, keiner weiß es, weil die sind damals relativ unreif geerntet worden, weil es häufig nicht so ist. Es war einfach ein bisschen kühler als heute. Hatten so 10,5 Alkohol. Und dann wurden die gepimpt mit südfranzösischen Deckweinen, beziehungsweise teilweise auch mit spanischen Deckweinen. Ich glaube, bis 1934 ist diese komplette DO-Regelung verabschiedet worden, dass da wirklich auch nur Weine aus dem Medoc dann drin sein durften und so. Also das heißt, in so einem uralten Bordeaux ist vielleicht ein bisschen Tempranillo drin, ziemlich sicher ein bisschen Malbec, ein bisschen mehr. Also kein Malbec, der da gewachsen ist, sondern Malbec, der weiter südlich gewachsen ist. Und dann habe ich gefragt, wie ist das denn mit Zucker? Ja, das kann auch durchaus sein, weil es war ja alles damals Pied de Cuve, es war ja alles beimpft, also du hattest keine gärstarken Hefen, die du hinterher drauf tun konntest, wenn der stecken blieb. Also wenn dann so ein südfranzösischer Wein mit 13,5 Alkohol und noch 16 Gramm Zucker steck geblieben ist, es gab ja auch keine Analyse, das hast du so jung auch gar nicht geschmeckt, dann ging der halt mit seinen 16 Gramm Zucker da rein und dann hatte der fertige Bordeaux nachher 4 oder 5. Ja? Ja. Schmeckst du übrigens nach 120 Jahren nicht mehr? Das wollte ich nämlich auch mal wissen, ob man es eigentlich schmecken kann, und dann die Antwort war nee. Also man kann vielleicht mal einen Verdacht haben oder sowas, aber du schmeckst 5 Gramm Zucker, schmeckst du in einem 120 Jahre alten Wein nicht mehr. Hilft aber beim Älterwerden ganz enorm. Ja?
Also, aber hallo.
Insofern, was macht das langlebig? Es ist jetzt der Cabernet. Also wie lange gibt es reinsortigen Cabernet? Bestimmt nicht 100 Jahre, dass man das jetzt überprüfen könnte. Ne? Also deswegen mit diesem Ansatz ist es ein bisschen
schwierig. Schwierig. Also ich denke auch, die ersten ganz großen Cabernets, die so auf die Liste gestellt werden, sind so Napa-Cabernets aus den 70ern.
Ja, genau. 73 genau. War, glaube ich, der Stag's Leap, der berühmte, der gewonnen hat.
Genau, der Stag's Leap, der gewonnen hat und danach so auf 78 und so. Aber ja, da reden wir
das über. Noch immer noch nicht 50. Also jetzt bald mal 50 Jahre. Wir haben viele schlechte Erfahrungen mit Barolo gehabt. Auf der anderen Seite haben wir neulich einen 47er getrunken, der noch sehr da war.
Ja.
Alles gut. Sascha hatte neulich erzählt, die haben einen 28er Chateau Neuf du Pape getrunken, der auch noch sehr da war. Also es kann immer mal passieren, aber niemand weiß nichts Genaues und das meiste ist halt doch dout. Also was jetzt so ein Wein, also da jetzt zu sagen, diese Rebsorte kann aber älter werden als die.
Und dann hast du ja auch noch das Phänomen heute, und das muss ich jetzt kurz anbringen, weil ich es mit einer Freundin, die auch Winzerin ist, jetzt hatte. Wir haben 21er Felsenberg von Schäfer-Fröhlich getrunken. Und es war ein ganz schlechter Zeitpunkt, um das zu trinken, weil der sehr in einer sehr diffusen Phase steckte und er sehr schwefelgeprägt war, extrem schwefelgeprägt. Und dann schmeckte man die Größe des Weins raus. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Wein, aber es war noch sehr unter Schwefel bedeckt. Und dann haben wir diskutiert, wenn man den jetzt 20 Jahre später trinkt und dann sticht er aus dieser 20 Years After Probe raus, weil der so frisch ist und so toll. Ist es Rebsorten geschuldet oder Machart geschuldet, weil der hatte einfach viel mehr Schwefel? Und ist deswegen 20 Jahre später frischer als Kollege XY, der einfach weniger Schwefel hatte.
Darüber haben wir auch hier schon diskutiert mit Sascha. Du warst, glaube ich, dabei mal bei diesem Abend, an dem ich meinen Schrank, an dem jeder an den Schrank gehen durfte und so. Und irgendjemand zog ja auch Schäfer-Fröhlich raus, ein Felseneck, Fünfer Felseneck, Hallenberg 5, schmeckte so 6-7 Jahre alt, war halt bisschen älter, um nicht zu sagen, mal 11, 12, 13, weiß nicht mehr, wann wir es gemacht haben, 2008 oder 18 oder sowas. Also, und die Frage ist auch in so einer 10 Years After Probe, ist das dann eigentlich der beste Wein, wenn er der frischeste ist? Also wenn du nachher weißt, dass es der Schwefel war, ganz schwierige Sache. Bei Rotwein hast du natürlich über die Polymerisation von Tanninen und so weiter noch ganz andere Sachen, die passieren als bei Weißwein. Bei trockenen Weißwein, passiert insgesamt schon weniger als bei anderen Weinen. Ich finde ja zum Beispiel Feinherber Riesling, der 20 Jahre alt ist, das ist fantastisch. Und diese ganzen alten Weilweine und so, die ich getrunken habe, 19, 17 und 21 und so, die hatten alle 10 Gramm Zucker. Da ist nichts unter 10 Gramm. Das ist nie durchgegoren. Hat nie und wenn doch, dann haben die da noch ein bisschen Auslese zugegeben. Die haben das nie mit 2 Gramm Zucker gefüllt. Es lag ja auch 5 Jahre auf der Hefe. Konnte jeden Prozess durchmachen und so weiter. Ich sag mal, so ein ganz trockener Riesling, wie gut das reift, wissen wir auch noch nicht, weil da ist das Älteste, dürften so Saumagen auslesen und Künstler auslesen aus den 90ern sein. Alles davor hat ein bisschen Zucker. Ja. Und auch die haben noch 6-7 Gramm Zucker, so ist es nicht. Es geht ja häufig darum, die Säure ein bisschen zu integrieren und die Lebendigkeit des jungen Weins dann einzutauschen gegen so eine ganz schöne, schlotzige, schmelzige, oft ja dann so Bratapfelaromen und so weiter in der Reife. Ich finde ja, Riesling ist in der Reife gar nicht so anders als Champagner. Also da, ich finde da durchaus Parallelen für mich so.
Und ist ein spannender Punkt, glaube ich auch. Mhm.
Dass das also so jetzt total aufmacht und wow, ganz ein anderer Wein wird, nee, ist tatsächlich nicht so. Also wenn der Jung nicht wirklich auch betört, dann oder zumindest andeutet, was er so kann, dann passiert da nicht am Ende viel. Das ist eigentlich...
Ich muss jetzt schmunzeln. Einer unserer Freunde, mit dem wir früher mehr verkostet haben, jetzt gerade nicht mehr so, der hatte auf Facebook Weine gepostet. Mhm. So Top-Notch-Weine, 2019, Russo, Italien, große Sachen, Bordeaux, große Sachen und was war noch dabei? Ornellaia und so. Also wirklich so top. Alles aus 2019 und sein Urteil war ehrlich gemischt.
Ja.
Und dann kam der viel zu jung getrunken Reflex.
Ja.
Ganz doll. Mhm. Und geht ja in diese Richtung, wo man sagen muss, ja, bei manchen Weinen merkst du schon jung. Nee, das ist nicht jung getrunken. Das ist.
Ja.
Das wird auch in 10 Jahren nicht ganz groß.
Da bin ich ganz sicher. Aber zurück zum Thema hier. Also Langlebigkeit als Kriterium ist echt schwierig. Und,
ja.
Und dann vor allem ist Langlebigkeit kein Selbstzweck. Und dann ist die Frage, was heißt Langlebigkeit? Überleben oder wirklich noch ein ganz anderer Wein werden und so. Ich kann es am Ende nicht so genau sagen. Deswegen lass uns über. Ist anders aufsatteln, das Thema, was heißt denn minderwertig? Minderwertig heißt ja erstmal nicht unwert. Das ist so, dass man sich da nochmal drüber im Klaren sein muss. Minderwertig heißt, kannst du eigentlich keine ganz großen Weine draus machen.
Genau, das ist unkomplex.
Das ist das eine.
Für mich.
Das ist das eine. Das andere ist aber auch, und da wiederhole ich mich zum 10.000. Mal, ich habe ein Durchschnittsgaumen und Mainstream-Geschmack. Die Leute denken manchmal, ich würde die Rebsorte für minderwertig erklären, weil sie mir nicht gefällt. Das mache ich natürlich nicht. Und ich glaube, wer uns länger hört, weiß auch, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Weil ich so ticke wie die meisten, kann ich dir sagen, wann eine Rebsorte minderwertig ist. Wenn sie mir nicht so gut gefällt, gefällt sie den meisten anderen auch nicht so gut. Und wenn sie den meisten anderen Leuten nicht so gut gefällt, dann ist sie auch minderwertig. Und ich bin sehr dankbar, dass du Gamay gesagt hast. Das ist nämlich auch so ein ganz klassischer Fall. Gamay ist eine Rebsorte, die ich auch nicht so gerne mag. Und ganz viele Leute mögen die Rebsorte nicht so gerne. Beaujolais wird immer wieder darauf abgehoben, ja, die haben sich ihren Ruf ruiniert mit dem Nouveau.
Ja, ja.
Ach Quatsch. Liebe Hörer, geht mal hin, wer von euch hat schon mal Beaujolais Nouveau getrunken? Ich meine, ich trinke jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Wein. Ich habe noch nie Beaujolais Nouveau getrunken.
Ja, das ist aber überhaupt gar kein Ding mehr. Das macht ist kein Mensch mehr.
Hast du irgendwo nochmal Est Arrivé, irgendwie hier diese Flyer, die früher tatsächlich an den Weinen, als ich ein Kind war.
Seit 10 Jahren nicht mehr.
Ja, diese ganze, also irgendwann erzählen wir die Geschichte mal, ich müsste sie nämlich selber nachlesen, da gibt es ja so, die dürfen dann ab einem gewissen Zeit, dürfen dann die LKWs losfahren. Die stehen da wirklich mit laufendem Motor und warten, bis die Uhr ist und dann dürfen sie losfahren. Mhm. Und dann gab es überall in Europa Feste, Le Beaujolais Nouveau Est Arrivé oder irgendwie so und das war so ganz, ganz schnell runtergerotzt, der Wein. Aber ey, pff. Am Ende ist es so, wir wissen alle, es gibt die Crus des Beaujolais, so Fleury und Mourgeon und Moulin Vin und wie sie so alle heißen. Ich glaube, die meisten Menschen mögen das nicht, weil das einfach manchmal nach Jogurette schmeckt. Ja, das hat diesen lätscherten Joghurette-Touch, und zwar Joghurette, die nicht aus dem Kühlschrank kommt. Ich kann Joghurette essen, wenn sie aus dem Kühlschrank kommt, aber weißt du, wenn die dann zu warm ist, wenn die schon so anfängt, so die Schokolade so ein bisschen zu schmelzen, und dann sollst du da ansetzen. Und dann kommt dieses Joghurt-Zeugs da so, boah. Und natürlich, jede Rebsorte kann so schmecken, wenn der BSA schief läuft. Aber hier reden wir jetzt über die, und es gibt auch Formen des Holzfassausbaus, die das rausbringen. Aber hier reden wir wirklich mal über den Eigengeschmack der Rebsorte. Und da gibt es echt eine Menge Leute, die das nicht mögen. Und deswegen ist das keine hochwertige Rebsorte. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber die Krüß, ja, mein Freund Ole hat mich ja mal gezwungen, 35 Krüß zu probieren an 3 Abenden. Ich fand das total lieb von ihm. Jetzt weiß ich wenigstens, worüber ich rede. Da waren auch ganz seltene Sachen dabei und so. Und ich kann jetzt sagen, dass von den Crus Moulin Vent mir am liebsten ist, weil die schmecken am meisten nach Pinot. Ich mag das Zeug sehr, sehr gerne, wenn es wie Pinot schmeckt. Ich war im Mâconnais und habe 1-2 Winzer besucht auf so einer Pressetour. Und im Mâcon Rouge ist kein Pinot. Mâcon Rouge ist Gamay, obwohl es Burgund ist. Aber Mâcon Rouge ist eigentlich, du musst Pinot draufschreiben, wenn es Pinot ist, glaube ich. Wenn du nichts draufschreibst, ist es automatisch Gamay. Da waren tolle Weine dabei. Ich habe auch erst am zweiten Tag gemerkt, dass das Gamay ist, weil die alle wie Pinot schmecken. Ja? Also das ist ja wie Siebeck mit seinem Rezept.
Ja.
Ich mache jetzt alles, damit der Blumenkohl nicht wie Blumenkohl schmeckt. Und man muss nicht Linguistik studiert haben, um zu wissen, dass ich mag Blumenkohl nur, wenn er nicht nach Blumenkohl schmeckt. Genau das gleiche ist wie ich mag keinen Blumenkohl.
Ja.
Und deswegen finde ich, kann man so sagen, aber es ist in der Weinwelt sehr unüblich. Und ich war gespannt, wie du reagierst, wenn ich dich frage. Die meisten Menschen trauen sich nicht. Es ist auch nett, dass man so bescheiden ist und sagt, ja, ich zähle ja nicht und so. Ne? Die meisten Menschen trauen sich nicht zu sagen, ich mag nicht, sondern sagen eher so, ich mag ja eher weniger oder so. Das sind für mich tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt Rebsorten, die mag ich nicht. Trollinger, Dornfelder, Gamay. Aber machen wir uns mal ein paar Feinde irgendwie unter den etwas edleren Auxerrois. Ich fand das neulich so schwierig. Ich war bei Schloss Sommerhausen. Die machen fantastische Sekte. Die Hälfte davon hat einen hohen Auxerrois-Anteil. Ich kann das nicht trinken. Ich kann davon nicht einen Schluck trinken. Es tut mir so leid. Ich habe vom Weingut im Zwölberich für den Gummio die Weine verkostet. Die Auxerrois haben mir teilweise sehr gut gefallen. Auch der aus dem Brinken, so, die schmecken aber nicht so ganz wie Auxerrois. Die schmecken eher wie ein Grauburgunder. Und aber so ein richtig ganz klassisch typischer Auxerrois gefällt mir gar nicht. Und ich habe eine neue Vermutung, nämlich dass Alicante Boucher mir auch überhaupt nicht schmeckt. Ich habe neulich, wir haben mit Anja ein Video gedreht über Mencia, und wir haben in irgendeinem anderen Zusammenhang darüber gesprochen, dass in ganz Nordspanien Garnacha Tintorera, was das gleiche ist, immer so im gemischten Satz mit drin steht. So jeder 100. Stock ist Garnacha Tintorera, weil dann brauchst du dir um die Farbe keine Sorgen mehr zu machen. Ja, das ist so, das ist ja, dagegen ist Dunkelfelder ja quasi
hell, Sonnenschein.
Und dann habe ich gedacht, ach, das muss ich mal probieren. Habe mir einen reinsortigen Alicante Boucher bestellt. Das fand ich furchtbar. Ich habe jetzt noch 2 im Schrank, um die nochmal zu probieren. Es könnte sein, dass das also die nächste Rebsorte ist, wo ich immer sagen muss, boah, ich könnte speien. Also das ist, für mich ist das keine Rebe. Für mich ist das irgendwie der Hustensaftbusch oder so. Also das ist
der Hustensaft.
Not my cup of tea.
Und eine Sache, ne? Ja. Ich finde, was ja auch so ein Irrtum ist und so ein Fail-Argument. Ja, aber Ich habe einen Dornfelder getrunken, der war total super.
Das ist gut, dass du das sagst, da wollte ich auch nochmal drauf sprechen. Also dieses, ja, aber hast du mal getrunken? Ja, habe ich. Dornfelder XXL von Steinmetz. Ja, habe ich.
Haben wir.
Entweder er schmeckt nicht wie Dornfelder, dann mochte ich ihn, oder er schmeckt wie Dornfelder, dann mochte ich ihn nicht, obwohl er so. Ist immer so. Das ist bei all diesen, ja, und gut, Edel 10 hoch 4 und so weiter. Das ist nämlich, kommen wir zum nächsten, finde ich nicht so gut. Gut, Edel, Colombard, Xarello. Das ist so, also gut, das ist einfach nur langweilig. Ich habe neulich einen schönen von Lemlin Schindler, den Ortswein. Das ist schön, das ist alle 2-3 Jahre muss man das auch trinken, ist super. Aber so gerade bei den Schweizer, entschuldigt, liebe Schweizer Freunde, eine Freundin von mir hat mal bei Philipp Morse gearbeitet und hat dann am Genfersee da gelebt. Da haben wir sie besucht und dann haben wir, und die, sogar ihr Vermieter hat Wein gemacht, alle machen da Wein, und dann haben wir ganz viel Chasselas getrunken und so. Und das ist immer für mich so ein Skelettwein. Ja, der hat so ein Gerüst, so ein eigentlich gutes Gerüst, auch mit so einer recht deutlichen Phenolik, und dann fehlt die Fleisch auf den Knochen. Ja, das ist für mich immer so ein bisschen, das sieht für mich immer so ein bisschen magersüchtig aus. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Das tut mir wahnsinnig leid, aber es gibt natürlich eine Menge mehr, die ganz okay sind. Colombard, das kann richtig nach Menschenschweiß stinken, das Zeug. Ja, und ich meine, gut, da wird Cognac draus gemacht. Wer macht daraus aus Stillwein? Ja, ist halt Xarello machst du auch besser. Cava draus. Oder vielleicht ein funky Naturwein, aber ansonsten ist das auch. Deswegen, das sind jetzt keine schlimmen Gegner. Ich meine nur, das sind Weine, bei denen ich nicht sagen würde, dass sie mir generell nicht gefallen, sondern die Chance sehr hoch. Und dann gibt es eine ganze Menge Rebsorten, bei denen ich sagen kann, mag ich nur, wenn sie zum Beispiel nicht in diese Lätscherte-Art geben. Grenache, Garnacha. Mhm. Wer uns länger hört, weiß, ich glaube, das ist im Moment die meistvertretene Rebsorte in meinem Keller. Mhm. Aber wenn das schief geht, dann hat das auch so ein Joghurt-Film. Ja,
voll.
Oh, furchtbar. Diese ganzen Südfranzosen. Auch Mourvèdre und so. Das, du kannst aus dem Languedoc-Roussillon kannst du fantastische Wein trinken und dann kriegst du so Cremetörtchen, wo du so denkst, so, ich möchte speien. Grauburgunder ist für mich ein bisschen anders, weil bei Grauburgunder ist es schlicht und ergreifend so, wenn der da steht, wo Riesling steht, dann kann er gut werden, dann hat er Zug und so weiter. Aber wenn das weiter südlich geht, also aus dem Veneto habe ich noch keinen Grauburgunder, außer Meister Vergorene, getrunken, der mir gefallen hat. Wenn dem das zu warm wird, dann wird er so speckig. Das ist nicht so mein Ding. Aber das ist sozusagen die dritte Stufe. Also erste Stufe kannst du mir auf den Bauch binden, zweite Stufe geht häufiger schief als nicht. Dritte Stufe mag ich eigentlich wirklich gerne. Also wie gesagt, größter Anteil Garnacha. Aber geht leider auch ziemlich oft schief. Und dann bleiben nicht mehr viele edle Rebsorten. Ja? Also Cabernet geht so gut wie nie schief, außer er ist unreif, dann ist er grün. Aber fast alle Rebsorten. Pinot, genau das Gleiche. Jo. Wenn er zu viel ist, ja, ein bisschen marmeladig, kann ich locker drüber hinwegsehen. Wenn er unreif wird, wird es grün, wird dann schwierig. Also bleibt eigentlich nur Chardonnay. Wenn es unreif ist, wird es Champagner. Jo. Und insofern, also bleibt eigentlich nur noch Chardonnay als edle Rebsorte. Kannst du halbreif ernten, wird trotzdem was Gutes draus.
Kein Riesling.
Mann. Deswegen nicht. Ja, nein, weil wenn es zu heiß ist, wird der... Wir machen das auch mal wissenschaftlich, wenn ich die nächste Geschichte geschrieben habe. Ich muss ja erst eine Geschichte schreiben und abgeben und Geld dafür bekommen. Dann können wir das mal im Podcast machen. Es geht ja darum, dass Riesling zu den Rebsorten gehört. Es gibt ja Rebsorten, die massive Antistoffe entwickeln, wenn sie aus ihrem Habitat gerissen werden. Kennen wir alle die Autoreifen-Geschmäcker von den westaustralischen Rieslingen. Es gibt Leute, die trinken das freiwillig. In Westaustralien ist es super heiß. Finden die super cool, diese Autoreifen-Noten. Verbranntes Gummi. Ich kann das nicht trinken. Und da musst du die Rebsorte... In den 18 hatten wir auch so ein paar von den Dingern. Mhm. Ja, und in 3 hatten wir jede Menge von den Dingern. Das meine ich damit. Das passiert dir beim Chardonnay quasi so nicht. Hm. Chardonnay kriegt keinen Sonnenbrand, Chardonnay hat keine Anti und so weiter und so weiter. Also, letztes Thema, genau. Ja, aber hast du das mal getrunken? Hast du diesmal getrunken? Die Frage an der Stelle ist dann für mich auch immer, welche Relevanz haben diese einzelnen? Ja, also, das ist ja so, als würdest du auf ein Extreme-Konzert gehen. Weil du ihre beiden Hits, More Than Words und wie das andere Ding heißt, weiß ich nicht. Ja, das sind die mit der Akustikgitarre. Das ist eine Hardrock-Band. Und dann gehst du da hin und dann sind da die Kuttenträger. Und dann aber 2000 Dezibel und die Ohren sind nach dem zweiten Song weg. Ja, hätte mir das mal einer vorher gesagt. Ich habe nur More Than Words gehört. So ungefähr sind diese einzelnen Weine. Die haben null Relevanz. Oder in meiner Generation war das hier Dream On von Nazareth. Das war eine Hardrock-Band. Ja, die haben einmal eine Schnulze gesungen, Welthit damit gelandet und der Rest war Krach. Und genauso ist das für mich, sind für mich dann so gut edel 10 hoch 4. Doesn't make any difference. Also, ich weiß gar nicht, warum ich das erzählt habe, auch so, weil ich letzte Woche so ein Ding hatte, sorry, und dann sind wir auch durch, dann können wir über diesen Wein hier reden. Ich hatte letzte Woche wieder so einen, der mir erzählte, dass Trollinger ja besser sei als sein Ruf.
Ja, das ist so eine geile Worthülse.
Ja.
Das ist ja viel besser, als man so sagt, viel besser als sein Ruf.
Also der Ruf, hätte ich immer gedacht, entsteht zu 99% durch die Weine, die man daraus macht. Mhm. Aber ich habe nochmal überlegt und festgestellt, das stimmt nicht, es ist zu 100%. Ja. Es gibt einzelne Ausnahmen. Zweigeld mit diesem Erznazi als Zuchtvater da und so weiter. Es gibt Menschen, die lehnen das aus solchen Gründen ab. Aber wenn du das mal weglässt, ist es einfach nur so, dass der Satz ja eigentlich lautet, diese Rebsorte ist aber besser als alle Weine, die man daraus macht. Der Satz ist Schwachsinn. Mhm. Er macht keinen Sinn. Und natürlich sind Ausnahmen möglich. Es gibt eine Rebsorte, die ist konsequent unter Wert geschlagen worden, weil sich kein Mensch dafür interessiert hat und weil sie keine Absatzmärkte hatten. Und dann haben sie so ein bisschen Absatzmärkte, dann haben sie sich freigekämpft. Und jetzt gehört sie zu den ganz großen Rebsorten auf der Welt, und das ist der Albarino. Mhm.
Stimmt.
Rias Baixas war immer nur Zechwein, das war der Müller-Thurgau Spaniens, das wurde billig schnell runtergekloppt, das war sozusagen als Nouveau irgendwie. Und dann haben die mal festgestellt, mach ein bisschen weniger Ertrag und lässt das mal 4 Monate auf der Hefe liegen und dann lässt es noch 3 Monate im Weingut liegen, bevor du es in Verkauf bringst. Und dann gab es dafür Kunden. Okay, das hat sich komplett
freigeschwommen. Grauburgunder, ja, bedingt. Wie gesagt, wenn er da steht, wo Riesling steht, okay, aber da sind schon...
Vielleicht muss man da auch so unsere Bubble und allgemeiner Weinkonsum so ein bisschen auseinanderhalten. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist auch der Grauburgunder der Schnittpunkt der Bubbles. Weiß ich nicht genau.
Ja, der Grauburgunder ist der, den man, aus dem man einen guten Wein machen kann, wenn man es will.
Ja.
Stimmt aber nicht ganz. Im Veneto hast du immer noch zu viel Hitze. Also wenn es zu warm ist. Ich habe mit Konrad Salvey gesprochen in Mainz auf der Weinbörse. Und das ist ja ein Mensch, der sehr, sehr relaxed und entspannt seine Weine macht. Der jetzt die 20er GGs rausbringt und viel Zeit und naturnah und so. Dann haben wir über diesen wahnsinnig guten Grauburgunder Ortswein gesprochen. Und dann sagt er, oh, diese Frische. Und sagt er, ja, das war schon ein Jahr, in dem das ging. Und sagt er, aber ansonsten muss man dann auch einfach mal realistisch sein. Da musst du dann halt anpassen. Auf gut Deutsch, dann musst du an die Tüte ran, du musst du Weinsäure zugeben. Das ist damit gemeint. Das ist jetzt keine Interpretation, sondern das ist jetzt nur die Erklärung, was du weißt. Also dann musst du einfach in dem Jahr 2000 oder im Klimawandel Deutschland, im Kaiserstuhl, kriegst du einen guten Grauburgunder nur noch hin, wenn du in die Tüte greifst. Es sei denn, du hast so ein Glücksjahr wie jetzt gehabt oder sowas. Und deswegen ist das die Frage, wie das mit der Rebsorte und so weiter dann zusammenspielt, muss man gucken. Also die Hälfte der Grauburgunder steht in einem Umfeld, in dem man vielleicht wirklich nur diese Veneto Quatsch, Kacke machen kann, die Menschen für wenig Geld im Supermarkt kaufen.
Aber zum Beispiel Grauburgunder wäre mir jetzt nicht als Rebsorte eingefallen, die ich komplett ablehne, ne? Weil es tatsächlich doch mehr Grauburgunder gibt, die ich mit Vergnügen trinken kann und auch mit Vergnügen getrunken habe. Und da waren auch wirklich welche dabei, die ich richtig gut bis groß fand.
Ja.
Also wir haben jetzt Grauburgunder getrunken von auf der Schluckparty.
War das Heger? Oder was?
Heger?
Ja.
Ja. Gras im Ofen?
Ja.
Das war.
Das hat richtig Gesicht. Es gibt ein paar Leute, die wirklich großen Grauburgunder machen. Deswegen, das ist so eine halbe Geschichte. Aber ansonsten, außer Albarino, fällt mir echt nicht viel ein, wo man sagt, okay, die ist halt wirklich der erste Albarino, ist 1911 reinsäulich gefüllt worden von Fifinianis. Und ich sag mal, 2015, 104 Jahre später, haben die Leute dann ihr Herz dafür entdeckt. Das ist wirklich mal konsequent unter Wert geschlagen. Aber natürlich auch mit Franco-Diktatur und Zwangswirtschaft und so weiter. Also da war ja nicht immer alles freiwillig. Aber mir fällt jetzt im Moment, ich freue mich übrigens, liebe Hörer, wenn ihr mich da noch mit anderen Beispielen versorgt, dann ist es bestimmt nicht das einzige Beispiel. Aber ich habe lange über diese Geschichte nachgedacht. Das ist das, was mir eingefallen ist. So, jetzt haben wir einfach mal so ein bisschen über schlechte Rebsorten gesprochen. Musste auch mal sein.
Ein Rant. Ich habe auch nicht mehr. Du hast so lange geredet. Mach mal hier einen Refill.
Would you like a refill, honey?
Yeah! Das ist immer noch so eine Brausenase. Meine erste Assoziation war ja Riesling. Ich sag uns auf jeden Fall deutsch. Vom Riesling bin ich es vielleicht fast ein bisschen weg, aber ich weiß nicht genau.
Was bringt dich denn weg vom Riesling?
Es wirkt. Warte, ich muss nochmal. Es ist schon so eine Maul voll Wein, aber nicht wie beim Riesling. Also es ist so. Also schmelzig, nicht zu straff.
Ist nicht zu straff für dich?
Für mich ist es nicht zu straff, nein.
Und zu straff sowieso nicht, weil wir mögen sehr straffen Wein. Ja. Aber also du findest es nicht straff, okay?
Nein. Ich finde das sehr trinkanimierend, ich mag das gerne. Ich finde es nicht ultra komplex oder lang, sondern es ist maulvoll Wein. Nicht alt. 2020 ist mir jetzt so eingefallen. Es wirkt wie ein warmer Jahrgang erstmal.
Okay.
Bei Riesling bin ich nicht mehr. Schwer. Keine Ahnung. Bin ich ein bisschen lost.
Okay. 2020 Deutschland.
Pfalz.
Unbekannte Rebsorte Pfalz. Okay. 2019 Riesling Mosel.
Okay. Ich war heiß bei Riesling.
Ich wundere mich auch, was sich von Riesling abgebracht hat. Weil ich finde die Säure ganz gut. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wann hast du das letzte Mal 19er Riesling getrunken? Vor kurzem habe ich in der letzten Folge erzählt, den Lauerschen Eiler Ortswein, den ganz, ganz trockenen. Und der hatte fast noch ein bisschen mehr Schmelz als dieser. Ich finde, der hat hier schon ganz guten Grip. Also, aber ich weiß, ich bin jetzt sozusagen in den Jahrgang ein bisschen eingegroovt. Gut, das ist das andere Ende der Mosel da hinten an der Saar. Aber ich finde das angenehm frisch tatsächlich für 19. 19 war brüllend warmes Wein, ja. Und was ich beobachten kann, was ich nachtragen möchte, ist, ich habe den Wein ein bisschen, bevor du gekommen bist, aufgemacht.
zwei Stunden vorher, habe einen Schluck genommen und mal probiert. Und da hatte er so eine ganz angenehme Tabakwürze in der Nase, die so ein bisschen zurückgegangen ist. Dieses Brausepulverige sehe ich. Er hat aber auch noch so eine gewisse Würze, finde ich ganz gut. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich auch in den nächsten ein, zwei Stunden noch weiterentwickeln wird. Da würde ich die Nase mal als eine Momentaufnahme bezeichnen. Aber wenn man weiß, dass es Riesling ist, finde ich, riecht man durchaus auch so ein paar ganz Riesling-typische Sachen, wobei wir hier eher in so einer Apfel- als in so einer Aprikose-Schiene sind.
Ich finde, das ist wahrscheinlich dann wirklich Jahrgang. Ich finde das nicht zu straff. Also ist so,
man dürfte ein bisschen auf der Hefe gelegen haben, vielleicht ein bisschen länger als der durchschnittliche Mosel-Riesling.
Ja.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass hier null Schrecksekunde ist. Null Natural, Sponti. Also ganz am Anfang, als ich ihn aufgemacht habe, hat er ein bisschen gestunken, aber so Mosel-Sponti-Stinker, ganz normal. Denn das ist Materne und Schmidt.
Ah ja.
Und nachdem wir uns darüber unterhalten haben und festgestellt, dass wir es beide noch nie getrunken haben, hat ein freundlicher Hörer mir eine Flasche davon geschickt und gesagt, probier doch mal. Das fand ich sehr, sehr nett. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und das hat gar nichts, was irgendeine Fährte dahin legen würde, dass da was anders gemacht wird als woanders.
Nö.
Im positiven Sinne durch und durch konventionell. Positiv ist falsch. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich, für mich ist konventionell kein Schimpfwort, das meine ich damit. Ja. Also das schmeckt total sauber. Mhm. Das ist genau wie du sagst, mittelmäßig komplex. Das ist ja auch nur ein Ortswein. Mhm. Und das kostet 19 Euro und mittlerweile kosten viele Ortsweine 19 Euro. Ich nehme an, es ist biozertifiziert. Das wollte ich noch nachgucken. Aber ich gehe eigentlich davon aus. Ne? Ich hole mal die Flasche.
Ja.
Okay, da ist kein Bio-Siegel drauf. Das finde ich etwas irritierend, ganz ehrlich. Weil ich dachte, dass das quasi immer das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist. Aber also an der ganzen Geschichte, damit meine ich natürlich an der in An- und Abführung. Naturweinszene, ich würde es mal eher Null-Interventionslinie nennen. Natur ist sowieso ein schwieriges Wort. Aber es ist in diesem Fall kein Biosiegel. Aber das sollte man nicht überbewerten. Das kann einfach sein, dass es eine Fläche dabei war, die in Umstellung ist. Ich habe das gerade gelernt, als ich jetzt bei Rudi Mai war. Die sind ja auch komplett biozertifiziert und die haben jetzt Flächen dazu bekommen. Im Benediktusberg, die sind konventionell und das ist echt viel, was sie genommen haben. Die haben noch einmal, weil sie diese Flächen nur en gros kriegen konnten. Mhm. Und jetzt fließt ein Teil davon sehr wahrscheinlich in den Ortswein und ist der Ortswein jetzt mal ein Jahr lang nicht bio. Lässt sich aber nicht ändern. Es ist einfach zu viel. Man müsste das sonst wegschütten oder sowas. Separaten Wein machen kannst du nicht. Da musst du dann alles irgendwie, weißt du, der ganze Vertriebsweg ist ja nicht da und so. Und dann ist der, die meisten merken es nicht. Genau wie hier jetzt. Ich gucke jetzt hier und klar, vielleicht der eine oder andere ist irritiert und ruft mal an und sagt, seid ihr nicht mehr bio? Und dann erklärt man dem, dass er sagt, hey, wir haben diese Flächen übernommen. Wir bewirtschaften sie selbstverständlich bio, aber das Gesetz sagt nun mal, wir müssen sie 3 Jahre lang umstellen. Fertig aus. Und deswegen gibt es in diesem Jahr jetzt, oder in zwei, gibt es jetzt mal 2 Jahre lang einen Ortswein oder einen Gutswein oder so, der nicht bio ist. Deswegen wollen wir das nicht zu hoch hängen. Nee, ich finde das wirklich gut. Gefällt mir gut. Ist ganz sauber, schön, ausdrucksstark, aber natürlich nur so ausdrucksstark wie halt ein Villinger Ortswein, wie man das so erwarten würde.
Ich schenke dem Felix heute Scheurebe ein, und zwar vom Weingut Pfäffingen aus dem Jahr 2022, deren Scheurebe O, das ist eine Maische vergorene Scheurebe. Mal schauen, wie er die findet und ob er auf Scheurebe kommt. Mal sehen. Cheers.
Cheers.
Ist das nicht eine tolle Nase? Ich will dich nicht beeindrucken, ich will dich nicht beeinflussen, aber ist das nicht eine tolle Nase?
Oh. Kamelmuskateller oder sowas, oder?
Und das ist so, ist ja untypisch, dass ich jetzt sagen muss, ne? Aber ich habe das gestern schon aufgemacht. Mhm. Und gestern hatte das eine ganz andere Fruchtassoziation. Oh, Mann, mega. Gut, in einer der allerersten Folgen, die wir hier produziert haben, habe ich Stunde Tisch nahe Gebiss. Ja, als Pfälzer hat mich die Wut, die blanke Wut gepackt und dann habe ich da in den Tisch nahe gebissen. Und da sieht man es noch.
Ja. Tisch gebissen.
Da habe ich nahe Gebiss. Weil bei uns in der Pfalz, in meiner Heimatstadt, eine Weinbar aufgemacht hat.
Stimmt.
Und die hatten so ein schräges Konzept. Und das läuft auch nicht so gut, glaube ich. Das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil so viel bin ich jetzt auch nicht zu Hause. Die machen, glaube ich, viel Catering und machen damit ihr Geld. Ist ja auch okay. Aber das ist keine funktionierende Weinbar. Mhm. Und jetzt hat neu bei uns eine neue Weinbar aufgemacht und die haben es voll richtig gemacht.
Oha.
Da habe ich mich total drüber gefreut. Jetzt erstmal voll richtig gemacht. Die haben das so ähnlich gemacht wie Anja. Also du kannst Wein dort kaufen und für 10 Euro Korkgeld die Flasche da trinken. Das finde ich total klug. Erstmal.
Ja.
Ja. Weil du hast keine so eine hohen Flaschenweinpreise, die du da ausweisen musst. Und die Flaschen drehen sich dadurch wahrscheinlich auch schneller. Auch was die Glasweise anbieten, ist fair kalkuliert. Und die haben einfach ein viel breiteres Spektrum in der Pfalz abgedeckt. Was klug ist, weil da, die haben da ganz viele Leute mit abgeholt. Da kannst du auch Odinstal trinken oder sonst irgendwas. Also das ist ein bisschen breiter. Ich mich so gefreut, weil dieser Laden super angenommen wurde und unsere Innenstadt in Grünstadt ein bisschen belebt. Das ist die Eckbar. Ich möchte sie bewerben, die Eckbar. Mhm. In Grünstadt, in der Pfalz. Total toll, kann man hingehen, nur eine Kleinigkeit essen, aber eine ganz nette Weinkarte, kann ich nur Werbung für machen.
Schön.
Hat mir total Spaß gemacht. Als zweites, auf dem Weg in die Pfalz habe ich Print gekauft.
Weinwelt. Meiningers Weinwelt.
Und mit dieser Printausgabe war ich total glücklich.
Ich dachte, die haben die irgendwie vom Kiosk genommen und die gibt es nur noch irgendwie in...
Gibt es noch richtig so in Print.
Ah ja. Okay.
Und da waren verschiedene Artikel drin, die ich gerne auf der Zugfahrt gelesen habe. Eine über Sherry, super, habe ich Spaß dran gehabt. Dann eine über Klimawandel von Christoph Raffelt, konnte man auch echt gut lesen. Und dann eine über Böcklinwolf, naja gut, das war jetzt für mich nicht so super spannend, aber konnte man so durchblättern. Dachte ich mir, wie schön, ich mochte das, ich bin da ja so ein bisschen oldschool. Mhm. Ne? Ich mag das dann vor der Zugfahrt in den Kiosk zu gehen und es zu nehmen und dann durchzublättern und da zu lesen, da habe ich wirklich Spaß dran gehabt. Eine andere Weinpublikation. Ich konnte es nicht kaufen, weil die Titelstory war Winzer und ihre Hunde. Ich konnte das nicht.
Das war wirklich die Titelstory. Das war die Vinum. Ich habe das in Facebook oder so gesehen.
Dachte ich mir, ey, echt jetzt? Also nee. Winzer und ihre Hunde.
Ich dachte, das wäre so ein Online-Gag, den sie irgendwie gemacht
haben. Nein, das war die Titelstory der Printausgabe. Ja, nee, sorry, also das geht nicht. Aber Print ist nicht ganz tot. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Also ich glaube wirklich, es ist doch ziemlich tot. Entschuldige, dass ich das so sage, aber muss ich nachher mal gucken.
Darfst du da? Kannst du aber halt ganz rennen.
Also es ist echt schwierig, weil, sag mal, Meininger hat den Vorteil, also Weinberg gehört ja zu Meininger und man... Muss ich das noch offenlegen, dass ich viel für Meininger arbeite? Nee,
das wissen wir nicht.
Ich schreibe immer nicht für die Weinwelt. Ich habe noch nie für die Weinwelt geschrieben. Ich schreibe immer für die Weinwirtschaft. Und ich habe für Meininger International das englischsprachige Angebot geschrieben. Und ich glaube, das war es bisher. Und die sind ganz gut darin, die Verbreitung der Auflage so ein bisschen zu steuern. Das geht aber auch über Sonderverkäufe und alles Mögliche. Dass wirklich noch jemand in den Kiosk geht und sich eine Zeitschrift kauft, das passiert relativ selten. Und gerade für so, ich sag mal, es ist ja auch die Frage, du druckst 3 Exemplare, damit 1 gekauft wird und 2 gehen als Remittenten dann in den Müll. Das ist ja auch irgendwie so abgefahren. Ne? Also, das ist jetzt kein Meininger- oder Weinweltproblem. Das ist ganz generell die Frage, wie lange wollen wir das eigentlich noch machen in Zeiten des Klimawandels. Ja? Du druckst dann einen Artikel über den Klimawandel. Da ist Weinwirtschaft anders, weil die nicht am Kiosk sind, weil es ist eine Fachzeitschrift, keine Special Interest Zeitschrift. Und die steuern das ein bisschen anders aus. Aber ja, also Print ist tot.
Spannend wäre, ob unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich noch Print kaufen oder gar nicht mehr.
Doch, ich weiß das. Ich habe ja relativ viel Kontakt. Doch, es wird immer mal wieder auch fein, wird immer mal gekauft und so. Das passiert schon bei einigen. In Teilen ist es, wie soll man das sagen, auch die Verzweiflung, dass es nicht so viele gute Online-Angebote gibt, die mal so eine 4-5-seitige Geschichte schreiben, weil du ja kein Geld dafür kriegst. Also, wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel die Kniebrecher-Story gerade.
die ich jetzt für einen Schnuntentunker geschrieben habe. Naja, das ist 2 Tage Arbeit und das steht für oben im Netz. Also das ist für das mache ich oder dafür nehme ich eben die Steady-Gelder sozusagen, ne? dass ich mir das dann erlaube. Aber wenn es das nicht gäbe, wenn dann nicht eine gewisse Zahl von Unterstützern zusammengekommen wäre im ersten Jahr, dann würde ich sowas auch nicht machen. Man kann die Winzer fragen, ob sie es bezahlen. Wahrscheinlich würden sie es auch, aber das ist dann nicht meine Welt.
Nee, das ist dann was anderes. Ich habe für den Podcast mir ein Thema ausgesucht und es war ein bisschen lustig, wie das so sich verändert hat. Und zwar hatte ich irgendwann mal den Gedanken, wie ist es eigentlich, wenn Wein in andere Verpackungsformen umgefüllt wird mit der Haltbarkeit? Und das kam mir, weil meine Frau hat irgendwie zu ihrem Geburtstag oder so Wein in der Dose bekommen.
Ja.
Ich glaube Wein oder Prosecco oder so. Und da dachte ich mir, wie ist denn das eigentlich, wenn Wein in der Dose reift, wie sich das entwickelt? Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert und habe ein bisschen Studien gelesen. Das war spannend. Mhm. Im American Journal of Enology und Viticulture gab es einen spannenden Artikel aus dem Januar 2023. Das ist veröffentlicht worden. Ich weiß leider aber nicht, aus welcher Uni das war. Es muss bestimmt irgendeine Uni Zugang. Und die haben untersucht, die haben rausgefunden, wenn man Dosenwein untersucht gegenüber in Glasflaschen abgefüllten Wein, derselbe Wein in 2 verschiedenen Gebinden über denselben Zeitraum untersucht, dass der Dosenwein mehr Schwefelwasserstoffböchse entwickelt.
Okay, weil überhaupt keine Luft dran kommt oder warum, oder?
Nein, weil er mit der Beschichtung reagiert. Mit der Beschichtung der Dose.
Okay, das heißt aber, das war dann eine beschichtete Dose. Sind die alle genau. immer gleich beschichtet?
Die sind immer alle unterschiedlich beschichtet. Aha. Aber alle reagieren so, dass du im Bezug auf Glas erstmal mehr hast. Und zwar unter einer relativ geringen Reifezeit von 32 Wochen. Das fand ich interessant.
Ja.
Ich habe 2 Studien so ein bisschen nachgelesen, nicht ganz genau, aber so ein bisschen. Also nicht nur so meine Idee, wie reift es da, sondern dass das krasse Fehltöne entwickelt. Und das hat mit der Beschichtung der Dose zu tun und der Reaktion mit dem Schwefel.
Ja, aber du wäre ja die Frage, kann man die Dose anders beschichten und muss man überhaupt noch so doll schwefeln, wenn man sowieso komplett Luft abschließt? Beziehungsweise sind die Dosen eigentlich komplett luftabschließend oder sind sie es nicht?
Das sind die schon. Mhm. Und man muss aber trotzdem viel weniger schwefeln und man muss anders beschichten.
Ja.
Und dann war das für mich ein bisschen spannend, weil ich beschäftigte mich so und da so ein bisschen mit und las mal hier und las mal da. Und dann kam ein großer Stiftung Warentest raus, jetzt in diesem Jahr, der auf eine bestimmte Beschichtung in Konservendosen hinwies, und zwar BPA, das ist irgendein Nebenprodukt bei Epoxidharzbeschichtungen, ja. Und dass da das Gesundheitsrisiko anders eingestellt wurde, und dann gab es da eine Gegenstimme und so, das ist sehr komplex, was diese Beschichtung von Dosen anbelangt. Und für mich gab es aber so einen Konsenspunkt, das kann nur in einem ganz bestimmten Weinsegment eine Abfüllungsart sein. Also wirklich nur sehr limitiert. Weil wenn hier diese Ergebnisse auch bei denen, die sagen, naja, wir schwefeln weniger, das war das New York State College für Agriculture and Life Science. Die haben gesagt, okay, wir schwefeln einfach weniger und machen eine andere Plastikbeschichtung. Und dann korrigiert das ein bisschen weniger mit dem Schwefel, dann haben wir den Böchse auch nicht mehr. Und das ist ein bisschen stabiler. Da sind die.
Warum brauche ich denn überhaupt eine Beschichtung?
Weil du sonst Aluminium auslöst.
Tue ich das automatisch immer?
Ja. Und es gibt aber noch keine Langzeitstudie, wie viel das dann ist.
Okay.
Also die Beschichtung brauchst du auf jeden Fall.
Und Weißblech für Dose geht nicht, ne?
Nee.
Okay.
Warum, dürftest du mich aber auch nicht fragen. Okay. Aber das geht auch nicht.
Okay.
Und dann dachte ich mir, okay, das geht dann wirklich nur für Sachen, die sofort zu trinken sind. Und dann müsstest du das eigentlich auf die Dose draufschreiben. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Weingut XY in Deutschland überlegt, ey, ich mach mal so einen Dreierträger, drei erste Lagen Riesling Cabbi in der Dose an der Mosel. Drei verschiedene Lagen, Riesling erste Lage, mit ein bisschen Zucker in der Dose, in einem fancy Dreierträger und dann stelle ich den irgendwo hin. Und dann kriege ich den geschenkt. Dann wäre das für mich schon so ein Jehova-Träger, ja. Weil ich müsste überlegen, okay, den will ich jetzt so vielleicht nicht trinken, weil dann will ich ihn mit dir trinken und dann mit Sascha und dann müssen wir das mal probieren, schmeckt das in Dose oder nicht. Und dann gibt es die Gelegenheit vielleicht gar nicht.
Rumsbums liegt der zwei Jahre irgendwo
im Keller. Liegt der Rumsbums zwei Jahre im Keller und es ist überhaupt nicht sicher, erstens schmeckt das danach noch oder ist es total Grütze oder ist es vielleicht sogar gesundheitsschädlich.
Ja.
Das ist schon spannend. Ich denke nämlich, dass die Suche nach alternativen Apfelvarianten für Wein gerade ja erst am Anfang ist.
Und warum sollte es nicht möglich sein, eine Beschichtung zu finden, die gar nicht abfärbt oder so gut wie nicht? Oder so. Also die Harze, mit denen man irgendwelche Tonamphoren ausgekleidet hat oder so. Also mein Gott, da ist schon mit weniger Hightech einiges entwickelt worden. Dazu vielleicht, weil ich das nicht wusste, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich nämlich gedacht, ihr seid alle irre, jetzt fangt ihr nur an mit den Dosen. Die Umweltbilanz der Aluminiumdose ist unglaublich gut. Wenn man sie recycelt.
Ja.
Ich habe die Pressemitteilung gesehen und habe das nicht geglaubt. Also habe ich das wirklich dann ein bisschen Vierteltag recherchiert. Aluminium ist der Stoff, den du beliebig oft recyceln kannst.
Ja.
Aluminium verliert nicht an Qualität. Anders als Glas oder sonst. Alles andere kannst du nach 12 Mal oder was weiß ich, ist Schluss. Dann kannst du es irgendwie nur noch entsorgen. Und Aluminium kannst du beliebig oft recyceln. Und Aluminium hat zwar irgendwie, weiß ich nicht, 1000 irgendwas Grad, wenn du das herstellst. Aber wenn sie zurückgegeben werden, das kannst du natürlich mit einem guten Pfand, kannst du das auf jeden Fall hinkriegen, kannst du diese Dosen mit sehr wenig Energieaufwand beliebig oft recyceln. Sie haben irgendwas erzählt, von 1000 Mal haben sie das mit irgendwas probiert oder so. Also das war sehr beeindruckend. Es gibt ein dänisches oder schwedisches Startup, das in Berlin nämlich mal war mit ihren Dosen. Ich habe leider keine Zeit bei dem Termin, aber da habe ich das dann mal recherchiert und festgestellt, ach du liebe Zeit, die Dose ist tatsächlich ein gutes Verpackungselement. Das ist echt schon nicht schlecht.
Für mich gab es dann irgendwann so diesen Punkt, dass ich dachte, oh krass, ist für mich fast ein bisschen zu komplex.
Ja.
Also diese ganzen Beschichtungen, BPA, nicht BPA, das ist eine wahnsinnige Wissenschaft. Also da stehen wir, glaube ich, wirklich erst am Anfang. Und dann dachte ich mir, über alternative Verpackungsformen von Wein sprechen wir schon so lange, aber es hat sich noch nichts durchgesetzt.
Ja, aber hast du schon mal eine Papierflasche gesehen?
Nein.
Also, das ist ja jetzt, war auch der letzten Probein, das ist noch so in diesem B2B, in der B2B-Bubble, das ist noch so ein heißes Ding. Ich habe mich auch noch nicht drum gekümmert, ich habe das Thema abgelehnt. Also die Weinwirtschaft hatte gefragt, ob ich das Thema machen möchte. Ich dachte, nee, ich mache lieber Klimawandel und beides kann ich nicht. Alternative Verpackung, das ist auch eher eine Serie und da musst du dann auch einsteigen. Das habe ich dann dankend abgelehnt. Ich habe aber nur so mitbekommen, so, ich habe es auch noch nicht alles gelesen, was dann veröffentlicht wurde letzten Endes in der Weinwirtschaft. Aber die Papierflasche ist auch sehr gut im Kommen. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich alle lernen, dass wir klarer unterscheiden zwischen Weinen, die man lagern will und muss, und Weinen, bei denen man das aber sein lässt.
Ich finde es faszinierend, dass ich Back in a Box, so nennt man das doch, oder?
Back in Box.
Back in Box, dass sich das nicht durchsetzt. Also, dass sich das für gewisse Weinqualitäten nicht durchsetzt. Ich muss jetzt gerade für eine Kollegiumsabschiedsfeier oder sagen wir mal so, sich in Deutschland nicht durchsetzt.
Ja, okay.
Ja, in Deutschland sich noch nicht so durchsetzt. So, das muss ich sagen. In anderen Ländern ist es schon viel etablierter. Ich muss es für eine Kollegiumsabschiedsfeier Wein besorgen. Und dann spreche ich mit einem Weingut und dann überlegen wir, was wir schicken und so. Und dann dachte ich mir, ey, das ist ja alles frisch gefüllter Wein für den Konsum dort. Da wird dann, auch wenn was übrig bleibt, das nicht länger als jetzt noch 2-3 Monate aufbewahrt. Das ist zum Da-Trinken. Warum muss das in eine Glasflasche?
Ja.
Also wirklich, dann dachte ich mir, ey, dann ist es so viel einfacher, wenn du mir da so ein paar Kartons schickst, dann am besten noch unten mit so einer Einlage-Schublade für einen Kühlakku. dann kannst du das direkt da hinstellen und dann kannst du das da direkt ausschenken. Das ist super. Mhm. Aber in Deutschland ist das irgendwie schwer zu etablieren.
Wenn du in Italien in den Weinladen gehst, dann gibt es ja häufig, ganz häufig, zwei Hähne hinter dem Tresen, die aus der Wand kommen. Und dann kommen die Leute da mit irgendeinem Gefäß vorbei und lassen sich anderthalb Liter abzapfen. Der kommt hier teilweise mit so Plastikwasserflaschen anderthalb Liter. Ja gut, wenn das da nur einen Tag drin ist, ist
ja,
das
auch wurscht.
Ja. Das ist wirklich wurscht. Also erst wenn, ne? Und diese Weine sind vor allem auch ganz niedrig geschwefelt. Und das funktioniert da ganz, ganz wunderbar. Ich war an der Rhone bei dieser einen Genossenschaft, ich weiß gar nicht, ob ich ein Foto davon gepostet habe, die haben das total cool gemacht, weil die haben Zapfsäulen da so hingestellt. Also die haben so ein bisschen, weißt du, da kommen die so Leute...
Tankstellenmäßig.
Ja, ja, genau. Da kommen die mit einer Zapfpistole und dann haben die zwei so spezielle Kanister, die du da auch kaufen kannst, wegen der Waage. Das wird nach Gewicht gemacht. Und dann nimmst du am besten deren, sonst musst du vorher zur Kasse gehen und das leer wiegen lassen und so. Aber wenn du diese beiden Kanister nimmst, das eine ist ein 5-Liter-Kanister und das andere ist ein, weiß ich nicht, 20-Liter-Kanister oder so. Dann zapfst du dir das dann ab und dann geht das auf die Waage und dann bezahlst du das Liter für, weiß ich nicht, ich glaube, der ganz günstige war 1,60 € und der bessere war 3,80 € oder so. Und da kommen dann die Leute aus dem Dorf und holen sich ihren Wein. Und da kommen auch die Leute aus den naheliegenden Städten, wenn sie dann irgendwie fast beim Pendeln oder so, fahren sie den Umweg. Und das wäre in Deutschland völlig undenkbar.
Völlig undenkbar. Was ich ja auch noch nicht durchgesetzt habe, was wir auch schon mal besprochen haben und wir haben das auch schon zusammen verkostet, ist Wein in Bierflasche, die du dann im Supermarkt zurückgeben kannst. Mhm. Auch das ist irgendwie, vielleicht liegt das an den Abfüllmaschinen und dass du das umstellen musst und so. Das setzt sich auch überhaupt nicht durch. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Wenn man bei Glas bleibt.
Ja, wir müssen das eh alles komplett neu überdenken, weil so wie wir jetzt im Moment in den vergangenen Jahrzehnten mit Wein umgegangen sind, gehen wir nicht mehr damit um. Das ganze Image dreht sich alles gerade um. Und da werden sich kluge Köpfe Gedanken machen müssen, wie man das Ganze anders darstellt. Und eine Sache wird sein, dass man ein, sagen wir mal, qualitativ gutes Segment mit nicht komplizierten Weinen für den sofortigen Genuss immer so aufwertet, dass es nicht peinlich ist, das zu trinken. Ja, also das ist das, was wir schon ein paar Folgen lang besprochen haben mit den Feedback-Schleifen und der Frage, wie sinnvoll ist es, dass du von allen Seiten gesagt bekommst, was du trinken sollst, was du schmecken sollst und so weiter. Ja, das muss alles weg. Da musst du komplett entrümpeln und dann musst du schauen, dass du eine Basislinie mit einer vernünftigen Verpackung in kleineren Mengen auch, weil keiner will mehr die 3/4 Liter.
Ja.
Und wenn du das dann hast, dann kannst du dir Gedanken machen, wie du das darüber lagerst und abfüllst und
darunter. Was ich bei der Dosengeschichte so lustig fand, dass du in einem Weinsegment, was ja absolut Basis-Mainstream ist, plötzlich diese Schwefelkomponente hast, was ich dann nie erwartet hätte, dass du 8 Monate lang gereiften Wein aus der Dose, da hast du plötzlich Schwefelböxer ohne Ende drin und dann musst du weniger schwefeln bei der Abfüllung. Auf die Idee würdest du als Winzer bei so einem Mainstream-Wein ja wahrscheinlich nie kommen, um das dann da in dieses Gebinde überhaupt irgendwie reinzubekommen. Das fand ich total witzig. Das wäre mir nie aufgefallen.
Ja, vielleicht ist da ja auch Ästan nachher die Lösung.
Möglich.
Dass es einfach als önologisches Tannin eben nicht diese Reaktionskraft und Strenge hat, die Schwefel hat, um dann irgendwas aus dem... Das ist so fernab meiner Kernkompetenzen. Ja.
Beide keine Chemiker. Was sagst du denn hierzu?
Schwierig. Also jetzt der letzte Schluck hat mir gut gefallen, es ist auch noch ein klein bisschen was drin. Der Anfang war streng. Also die Nase ist, das ist so traminerig, so, also es ist irgendwie so eine Bouquet-Sorte, ist kein Gewürztraminer, war meine erste Idee. Am Anfang, die erste Nase war Muscatella, dann habe ich das getrunken und habe gesagt, na, da fehlt mir aber so ein bisschen die Rundheit und der Charme. Mhm. Und deswegen kam ich auf Traminer. Dann wäre das, was ist das, weißer Traminer, Savanin oder sowas, wobei das eigentlich ein bisschen zurückhaltender normalerweise ist in der Ausprägung. Das ist sehr intensiv hier. Also so Savanin auf Koks, irgendwie sowas oder so. Und dann fand ich ihn ein bisschen streng. Er ist recht trocken. Er ist nicht ganz frei von Alkohol. Und er hat Monster Punch auf so einer phenolischen Art, wo ich fast schon denke, das ist... Ist das Schwefel? Ja, ist das einfach viel Schwefel? Weil dass so ein bisschen die Zunge aufraut. Und ich habe dann immer Bedürfnis, ein bisschen an einem Vanilleeis zu lutschen. Dann weiß ich immer, das ist zu viel Schwefel. Und ich habe gerade einen ganz großen Jeeper auf Vanilleeis. Aber dann beim Eintrinken, beim Eingrooven, kommt dann doch sehr viel mehr Freude auf. Also es wäre übertrieben zu sagen, dass er charmant wird, das ist er nicht. Aber er ist anspruchsvoll, zupackend, schiebt ganz enorm, hat entwickelt dabei auch eine enorme Länge, die dann irgendwann auch nicht nur austrocknend und so ist, sondern dann kommt auch noch mehr Substanz. Und dann denke ich so, ja, schwarzes Glas und auch wenn du jetzt auch ein bisschen länger geredet hast als sonst, schwarzes Glas und 15 Minuten ist fast ein bisschen zu wenig. Ich glaube, dass ich ihn am Ende des Abends mögen werde. Im Moment ist es aber noch ein bisschen zu früh.
Makes sense? Ja, ich mag den total gerne. Ich bin ein mega Fanboy. Wenn sofort.
Man das, wenn man das mit Kontext trinkt, dann kann man sich das
wahrscheinlich auch. Ja.
Also, es ist relativ säurearm, relativ gerbstoffreich. Es hat eine gewisse ölige Konsistenz über dem Gerbstoff, aber das wird abgeräumt, und zwar relativ schnell. Es hat nicht ganz unauffälligen Alkohol, meiner Meinung nach. Und es ist sehr kernig, ja, so im Abgang, was für mich den Eindruck erweckt, dass es noch nicht so alt ist.
Ja, ist richtig. Ist noch recht jung. Deswegen muss ich es gestern auch schon aufmachen.
Ja, wenn du jetzt sagst, es ist sogar 24 Stunden auf oder dann noch mehr. Und ist sicherlich auch für die Strecke und für die Essensbegleitung gedacht. Ist ganz bestimmt nicht das, was man sich so mal lecker am Nachmittag einschenkt, wenn man ein kleines Weinchen trinken möchte. Ich bin so, irgendwie bin ich gerade in Südtirol.
Spannend. Aromarebsorten warst du auf dem richtigen Dampfer.
Ja. Ja. Ist ja das, was man so wenig trinkt, dass man am Ende nicht wirklich viel Kluges dazu sagen kann. Dann haben wir Glück gehabt. Ich hätte dir fast auch eine eingeschenkt. Obwohl, das wäre sogar lustig.
Wäre sogar gut gewesen. Ja. Ich hole ihn gleich. Mhm. Ich habe den gestern aufgemacht und habe ihn verkostet. Und heute auch, bevor ich losgefahren bin. Und dann hatte der in der Nase und am Gaumen so eine ganz krasse Orangennote. Und als wir es jetzt im Glas hatten, war das ganz viel Pfirsich. Ich fand das sehr, sehr, sehr fruchtig. Ich finde das ganz großartig.
Das freut mich. Ich bin ja auch nicht negativ eingestellt. Ich finde nur, das ist echt nichts fürs schwarze Glas. Eine VDP-Kapsel, also sind wir nicht in Südtirol.
Nein, das wollte ich ganz lange mal hier zeigen. Ach. Und zwar Scheurebe von Pfäffingen.
Ja, da singe ich immer ein großes Lied für. Aber wieso denn O? Oh, ich kenne die SP. Was
genau,
ist denn die O?
SP ist quasi Barrique. Deren...
SP ist Barrique.
Ja, ich glaube, das hat nur ein bisschen Holz. Müsste ich jetzt gleich mal nachlesen. Ja. Das ist Maische vergoren. Das machen die relativ neu.
Okay.
2019 war deren erster Jahrgang und dann haben sie auch was ausgelassen. 20 oder 21, das weiß ich nicht. Weil sie gesagt haben, das passt nicht von den Gerbstoffen her. Mhm. Ja, das wird zu krass. Und ich habe die angeschrieben und habe gesagt, ey, ich würde gerne eine Scheurebe von euch in den Podcast nehmen. Und dann waren die total nett und haben gesagt, alles klar, kein Problem. SP oder O kannst du haben. Ich gebe dir 2 Flaschen zum Verkosten und dann nimmst du es mit. Und dann war ich eh zufällig in der Pfalz. Und dann bin ich mit dem Fahrradl hingefahren und habe gedacht, ich verkoste da und nehme 2 mit. Dann hatte er aber keine Zeit, weil der Hof war voll mit Gästen, weil es war Christi Himmelfahrt Wochenende. Und dann wollte ich da jetzt auch nicht so rumnerven, weißt du, das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn er da zahlende Kundschaft hat und so. Und dann hat er mir einfach sowohl von dem einen als auch von dem anderen, vom SP und O, das mitgenommen. Und dann habe ich den O aufgemacht und ich fand das wirklich cool. Ich mag das total gerne.
Ja, ich, wie gesagt, kein Wein fürs schwarze Glas. Ich kann jetzt natürlich sofort, oder ich merke jetzt, wie in mir sozusagen die Synapsen geschaltet werden. Ich bin ein großer Pfäffing-Fan. Ich habe, weiß ich gar nicht, ob ich in der letzten Folge erzählt habe, sehr genossen diesen kleinen Pfälzer Ausschnitt bei der 50 Jahre Mainzer Weinbörse Party. Da stand eben eine SP in der Magnum, schön gereift neben dem Klipser Chardonnay, schön gereift. Das war mit einer der schönsten Ecken sozusagen in der Verkostung. Wir haben in dem Scheurebe-Video hatten wir die SP dabei. Ich habe sie deswegen auch ein, zwei Mal getrunken und finde, dass Pfäffingen wirklich sensationelle Scheurebe macht. Ich fand jetzt, deswegen bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt. Hier steht jetzt nicht etwa VDP.gutswein oder VDP.ortswein, sondern hier steht VDP.individualist.
Ja.
Das finde ich ja lustig. Ich muss mal checken, ob das was Neues ist oder ob die sich
das ist, glaube ich, nur bei Pfäffingen so.
Das ist also das eine ist,
sehr lustige Idee. Das ist große Lage Herrenberg.
Ja.
Auch die SP steht im Herrenberg.
Ja, die dürfen ja nicht mehr, weil große Lage war nicht zugelassen.
Genau.
Was schade ist. Weil, aber also SP ist für mich ein Wein, den man, wenn man sich für Wein in Deutschland interessiert, unbedingt mal getrunken haben muss.
100 Pro.
Und der auch so toll reift. Und jetzt O, finde ich gut. Und wenn du jetzt sagst, es ist Scheu, Maische vergoren und nicht Traminer, ja, kann ich mir gut vorstellen. 13,5 Alkohol ist für Scheu echt nicht wenig.
Ja.
Also das war reifes Lesegut. Und ich freue mich, dass ich den mal trinken durfte. Das ist sehr, sehr spannend.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit eine gute Zeit.